Herzlich willkommen zur Schrift zu nah. Doch heute mal nicht die Sendung über Science Fiction und ähnliches. Und heute bin ich auch einmal alleine hier im Studio, denn das ist die erste Ausgabe von Schriftzunah-Gespräche. Wir werden hier in der Zukunft in unregelmäßigen Abständen mit interessanten Menschen sprechen über Themen der Science-Fiction, aber nicht nur über Themen der Science-Fiction, sondern auch über Sachen, die wir glauben, dass sie auch für Leute interessant sind, die sich für Science-Fiction interessieren. Der erste, mit dem ich heute sprechen werde über das Telefon, ist Karl-Heinz Steinmüller. Karl-Heinz Steinmüller ist einer der wichtigsten deutschen Zukunftsforscher und er ist wissenschaftlicher Direktor der renommierten Z. GmbH, The Foresight Company, die sich wissenschaftlich und professionell mit unserer Zukunft beschäftigt und Unternehmen und Institutionen zu Fragen zukünftiger Entwicklungen berät. Karl-Heinz Steinmüller ist der Verfasser zahlreicher Publikationen zu den Methoden und Möglichkeiten der Zukunftsforschung und zu Themen wie künftige Technologien, politische und soziale Trends, und über die Frage nach unerwarteten Entwicklungen und ihren Folgen. Außerdem ist Karl-Heinz Steinmüller ein bekannter Science-Fiction-Schriftsteller, der meist zusammen mit seiner Frau Angela Steinmüller bisher 4 Romane, zahlreiche Kurzgeschichten, Essays und Hörspiele schrieb.
Science und Fiction. Der Wissenschaftler und der Schriftsteller, beide entwerfen ein Bild von der Zukunft. Aber wie viel Zukunft können wir sehen? Sind unsere Aussagen über das Morgen Erkenntnisse oder Fiktionen?
Es mischt sich natürlich beides. Sowohl beim Science-Fiction-Autor sind es nicht die reinen Fiktionen, sondern der versucht auch, Erkenntnisse mit einzubauen, als auch beim Zukunftsforscher, der wohl oder übel zu seinen Erkenntnissen noch Fiktionen, fantasievolle Vorstellungen dazu mischt, damit es überhaupt plastisch und für die Rezipienten verdaubar wird. Wir können einiges über die Zukunft schon erkennen. Wir können wissen, wo die großen Trends hinführen. Wir können auch ahnen, wo die großen Unsicherheiten sind, die Ungewissheiten. Und man kann auch mit den Ungewissheiten arbeiten. Wir wissen natürlich, je weiter man sich in die Zukunft begibt, desto unschärfer werden unsere heutigen Erkenntnisse, desto breiter wird der Spielraum der Möglichkeiten. Und man kann es auch auf unterschiedliche Bereiche beziehen. In der Astronomie, da ist es ziemlich klar, dass man über Jahrhunderte und Jahrtausende den Verlauf des Tages auf der Erde beispielsweise oder der Konstellationen vorhersagen kann. Schon wenn man in den Bereich von einigen Dutzend Millionen Jahren kommt, da wird es allerdings auch im Sonnensystem etwas instabil. Also insofern muss man da nach den Zeithorizonten schon sehr genau schauen. In der Gesellschaft ist es dann das andere Extrem. Da hat man schon bei relativ kurzen Zeiträumen von 1 bis 5 Jahren eine Menge an Unsicherheiten. Man denke nur an die Wirtschaftsentwicklung, an die Konjunktur. Da sagen immer alle voraus, ja, es ist doch sehr bescheiden und wenige Prozente Wachstum. Und dann plötzlich legt die Wirtschaft wieder los und keiner hat's gewusst. Damit muss man ständig rechnen. Und als Zukunftsforscher baut man das ein. Und als Science-Fiction-Autor baut man natürlich genau auf diesen Ungewissheiten auf und benutzt die als Vorlagen für spannende Erzählungen. Genau da unterscheidet sich's aber in diesem Punkt. Spannung oder auch Zielstellung allgemeiner gesagt. Als Science-Fiction-Autor bin ich nicht nur freier im Spekulieren, als Künstler quasi, sondern ich habe auch eine andere Zielrichtung. Mir kommt es natürlich darauf an, den Leser auch zu unterhalten, zu fesseln, ihm etwas Plastisches, Anschauliches, Spannendes, Faszinierendes zu bieten. Und da sind die schlimmen Möglichkeiten allemal besser geeignet als die positiven Möglichkeiten. Ich habe also da einen ganz kritischen Blick auf das, was auf uns zukommen kann. Mit meiner Frau sitzen wir dann abends zusammen und diskutieren, ja, eine wundervolle neue Technologie, Nanotechnologie. Was ist denn das Schlimmste, was man damit anfangen kann? Und dann purzeln die Ideen nur so. Ja, als Zukunftsforscher, da versuche ich, gangbare Wege in eine bessere Zukunft zu finden. Da habe ich also eine ganz andere Zielstellung. Da will ich entweder den Unternehmen helfen, Produkte zu entwickeln, die sowohl am Markt Erfolg haben können, als auch insgesamt vom Publikum positiv angeschaut werden. Das suche ich also nach dem Positiven. Und das ist im Regelfall viel weniger dramatisch als das, was man als Science-Fiction-Autor machen kann. Aber wie gesagt, beide brauchen eine solide Basis in dem, was heute existiert und was sich heute an Trends in die Zukunft hinein schon erkennen lässt.
Da möchte ich mal einhaken. Es gibt das Schlagwort von Self-Fulfilling oder Self-Preventing, Self-Defying Prophecies. Wie viel von dem, was wir heute denken, also wie viel von dem, was unsere Gegenwart bestimmt, sehen wir in der Zukunft?
Das spielt natürlich eine große Rolle, sich selbst erfüllende oder sich selbst zerstörende Prognosen. Wenn ich dran denke, die Warnungen des Club of Rome vor nunmehr schon über 30 Jahren, die waren ja genau dazu gedacht, den Menschen zu sagen, wenn wir so weiter wirtschaften wie bisher, die Umwelt zerstören, dann gibt es ein ganz schlimmes Erwachen, dann geht alles den Berg runter. Und wenn man so eine Botschaft beherzigt und dann beispielsweise hier im Fall der Umweltpolitik Maßnahmen ergreift, dann verhindert man solche Prognosen natürlich. Auch die gute alte Cassandra wollte ja eigentlich warnen, nur hat ihr keiner geglaubt. Das heißt, die Warnprognose, der geglaubt wird, zerstört sich selbst. Nur wenn die Warnprognose nicht geglaubt wird, bewahrheitet sie sich. Das heißt, Glauben und Bewahrheiten sind die Gegenpole hier. Man kann nicht beides gleichzeitig haben. Andererseits, wenn wir die sich selbst erfüllenden Prognosen nehmen, da funktioniert ein Gutteil der Wirtschaft so. Ich hebe mitunter hervor, dass es ja ganz toll ist, wie sich die Informations- und Kommunikationstechnologien entwickeln. Aller 18 Monate verdoppelt sich ungefähr die Leistungsfähigkeit der Hardware, nicht der Software, das ist ein trauriges Kapitel. Also wir haben eine Verdopplung in 18 Monaten und da kann man sehr gut prognostizieren. Und als ich das einmal vorgetragen habe, da kam dann ein Entwickler zu mir zu und sagte, wissen Sie, was uns das kostet, welche Anstrengungen wir unternehmen müssen? Die Semiconductors Industry Association, also der Branchenverband, der sagt voraus, in 18 Monaten haben wir die doppelte Leistungsfähigkeit. Und jetzt müssen wir im Unternehmen knüppeln, damit wir dieses Ziel auch erreichen. Also selbsterfüllende Prognosen funktionieren meistens nur durch eine ganz dezidierte Anstrengung der Beteiligten. Also sie erfüllen sich gar nicht von selbst, sondern wir erfüllen sie. Nur der Außenstehende, in dem Fall der Zukunftsforscher, der dann so sieht, wie in der Industrie gewuselt wird, der kann sagen, das ist eine sich selbst erfüllende Prognose. Also ein ganz spannendes Feld.
Wie sieht's aus mit den Prognosen, die sich verhindern, wenn man gerade in die aktuelle Umweltdebatte schaut oder in die Debatte der Globalisierungskritik? Gibt es Leute von Attac, die mit Slogans in die Welt ziehen, Another World is Possible, ihr müsst nur anfangen, ganz anders über die Zukunft nachzudenken. Welche gibt es Zukünfte, die deshalb nicht eintreten werden, weil wir gar nicht so weit denken können?
Natürlich ist es auch immer eine Frage der Vorstellungskraft. Wir können nur ausgehen von unseren heutigen Begriffen, von unseren heutigen Konzepten und den Weltmodellen, die wir im Kopf haben, denken. Das ist ganz klar. Und es gibt immer Alternativen. Es gibt immer andere Möglichkeiten. Auch das muss man sehen. Im Nachhinein erscheint jeder geschichtliche Prozess so, als führe er genau zur Gegenwart hin. Aber wenn man das aus einer anderen Perspektive, sozusagen von vornherein, also aus der Vergangenheit heraus betrachtet, dann sieht man, dass es viele Verzweigungsmöglichkeiten gab. Und genauso gibt es heute Verzweigungsmöglichkeiten. Insofern haben die Attac-Leute ganz recht, eine andere Welt ist möglich. Die Frage ist nur, wie macht man aus dieser Denkmöglichkeit eine reale Möglichkeit? Wie kommt man in diese andere Welt hin? Und da gehen dann die Geister weiter auseinander. Da gibt's dann die einen, die sagen, ja, wir müssen ein bisschen bessere Politik auf dem Feld machen und hier, also so eine stückweise Verbesserungspolitik betreiben. Das ist meistens der Weg, den die Realpolitiker einschlagen wollen. Und dann gibt's die anderen, die sagen, nein, wir müssen etwas ganz grundsätzlich ändern. Das ist dann mehr so eine fundamentalistische Position, die man da vertritt. Und Sie kennen ja diese Streitigkeiten zwischen beiden. Und was mich immer beunruhigt oder wo ich als alter Materialist immer Schwierigkeiten habe, wenn dann gesagt wird, ja, die Veränderung setzt beim Denken an. Wir müssen anders denken und dann schaffen wir auch die anderen Möglichkeiten. Das findet man ja auch öfter nicht nur bei Globalisierungsgegnern, sondern eben auch bei Umweltengagierten. Menschen von einem anderen Denken zu überzeugen, ist so ziemlich das Schwierigste, was es überhaupt gibt. Und man muss doch eher an den Realitäten ansetzen und darauf hoffen, dass die Realitäten stark genug durchschlagen, dass dann über anderes Handeln auch eine andere Welt möglich wird.
Kann Science Fiction da eine Rolle spielen? Also man sollte sicher ein Genre nicht überschätzen, aber Science Fiction, funktioniert Science Fiction als Warnsystem oder ist es doch eher ein Abbild? Weil wenn man jetzt aktuelle Science Fiction Publikationen anschaut, von Richard Morgan über Charles Stross oder Ian MacDonald, sieht man sehr viel unserer Gegenwart. Der Sieg des Turbokapitalismus, Nanotechnologie, wie weit kann Science Fiction funktionieren als Warnsystem oder ist es doch bloß Zeitgeist?
Ja, ein Historiker hat das mal so auf den Punkt gebracht, Michael Zaleski. Die Science Fiction ist nicht einfach eine andere Quelle zum Geist der Zeit, sie ist der Geist der Zeit. In ihr haben wir den komprimiertesten Ausdruck eines Zeitgeistes. Und auch dadurch erst wird die Science Fiction wirklich zu einer wirkungsfähigen Gewalt. Also wenn man das sich wieder in der Geschichte anschaut, während der entstehenden Umweltbewegung gab es sehr viele Umwelt-Science-Fiction. Also wenn ich da an Leute meinetwegen wie Ballard denke oder John Brunner und noch viele andere, da sind Science-Fiction-Autoren massiv auf die Probleme von Überbevölkerung in den 60er Jahren, von Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung in den 70er Jahren eingestiegen und haben dadurch mit beigetragen, dass sich die Umweltbewegung entwickeln konnte. Und genauso tragen diese von mir aus durchaus stark in der Gegenwart verankerten Werke von Autoren wie Stross dazu bei, dass wir den Blick für die heutigen Probleme schärfen und dann vielleicht auch eine Gegenbewegung gegen diesen Turbokapitalismus aufbauen. Also insofern ist das kein Widerspruch, sondern es funktioniert gerade auf die Art und Weise, dass die Autoren relativ nahe an der Gegenwart dranbleiben, sie aber fantastisch überhöhen. Eigentlich sagen wir, wie es sonst gute Satiriker machen. Mitunter ist ja auch die Satire die beste Prognose, die in der Science Fiction gemacht wird. Und dann bekommen sie eine Wirkung. Wenn man jetzt vor Dingen warnen würde, die erst in 10 Jahren oder 20 Jahren Thema sind, da würde die Wirkung völlig verpuffen. Also auch so etwas gibt es. Also auch, dass Autoren ihrer Zeit in einer gewissen Weise zu weit voraus sind. Oder ganz banal, also meine Frau und ich, wir haben 91 eine Erzählung unter dem Titel Warmzeit veröffentlicht, wo wir schon die Auswirkungen der globalen Erwärmung in Deutschland beschrieben haben. Na gut, die Leser hat das interessiert, aber erst heute ist das ein richtiges gesellschaftliches Thema. Also man merkt, dass man da schon mit unterschiedlichen Zeitskalen zu tun hat.
Gibt es Bereiche, wo Science Fiction vielleicht auch, sage ich mal, neue Dinge erst in die Runde bringt? Also das klassische Beispiel, dass diese ganze Cyberspace-Geschichte, Cyberspace ein Wort ist, was aus der Science-Fiction-Szene gekommen ist. Und ist dort jemand der Zukunftsforschung vorausgerannt oder hat jemand den Zukunftsforschern nur genau zugehört?
Das lässt sich im Einzelnen immer ganz schwer nachweisen, wer wirklich die Nase vorn hatte. Denn es existiert da eine enge Wechselbeziehung zwischen den Zukunftsdenkern in allen Sparten, also zwischen Zukunftsforschern, zwischen Technikentwicklern und Technikvisionären und Science-Fiction-Autoren. Und die Ideen werden ganz schnell von einer Szene in die andere Szene ausgetauscht. Ich habe das mal am Beispiel der frühen Raumfahrtvisionen, so 20er Jahre beispielsweise, untersucht. Und da war deutlich zu merken, dass einerseits Leute wie Hermann Oberth, die haben Ideen entwickelt, oder Nordung und andere, und die tauchten ein Jahr später in Science-Fiction-Romanen auf, und andererseits sind die Science-Fiction-Leute dann wieder einen Schritt weitergegangen und haben dann sozusagen eine Unterstützung für die Raumfahrtpioniere gebildet. Und man kann auch die Mondprogramme der 60er Jahre, also vor allen Dingen eben die amerikanischen Mondprogramme, dann besser verstehen, wenn man sieht, dass die durchaus auch von der kulturellen Kraft der Science-Fiction-Erwartungen angetrieben worden sind. Also insofern ist das eine ganz enge Wechselbeziehung. Und man muss wirklich genau hinschauen, wo man was findet. Also Mobiltelefon habe ich bislang 1910 bei einem Techniker gefunden. Den Walkman 1890 bei einem französischen Karikaturisten der Science-Fiction ähnliche Karikaturen gemalt hat, Albert Robida, und auch richtige Science-Fiction-Romane bzw. eben Bildserien über in Science-Fiction-Art geschrieben hat. Also da ist dann plötzlich so eine Beziehung wieder da. Oder das Faxgerät, das ist auch ein schönes Beispiel, das beschreibt Jules Verne in seinem Roman Paris im 20. Jahrhundert, der jetzt erst, also vor 15 Jahren erst erschienen ist, aber den er in den 1860ern fertig hatte. Da drin beschreibt er eben tatsächlich etwas, womit man Unterschriften in die Ferne übertragen kann. Das schafft ja ein normaler Telegraph nicht. Er hat es Pantelegraph genannt. Und wenn man genau hinschaut, stellt man fest, es gab damals ein Patent von einem Italiener, Caselli, der so einen ähnlichen Telegraphen für Unterschriften entwickelt hat. Und ein Engländer, Bakewell, hatte auch so einen Bildtelegraphen schon in den 1850er, 60ern ja, vom Ansatz her gebaut. Die funktionierten noch nicht richtig, die Dinger damals. Die hat Jules Verne aufgegriffen und hat da draußen eine brauchbare Science-Fiction-Apparatur gemacht. Und jetzt fehlt mir eigentlich nur das Verbindungsglied, wie so eine Idee dann mal bis hin zu den deutschen Entwicklern des Faxgerätes gekommen ist.
Ja, das ist sehr faszinierend. Was auffällt, oder was mir jetzt auffällt, wenn Sie es erzählen, vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in unsere heutige Gegenwart, warum ist der Blick in die Zukunft so oft technisch und sehr viel weniger kulturell und sozial? Ist Zukunftsforschung eine Wissenschaft der Ingenieure?
Nein, definitiv ist Zukunftsforschung keine Wissenschaft der Ingenieure, und auch Science Fiction ist nicht nur Technik. Nur muss man hinzufügen, es ist sehr viel leichter, über die Zukunft der Technik nachzudenken. Es ist sehr viel leichter, sogenannte Roadmaps, also Entwicklungsschritte für Technologien zu entwickeln. Die lassen sich vergleichsweise sicher, nicht wirklich sicher, aber doch mit einem höheren Maße an Sicherheit vorhersagen als in anderen Gebieten, als in gesellschaftlichen Gebieten. Also ich sage immer, für mich ist die Technologie der einfachere Teil der Zukunftsforschung. Die Gesellschaft, das krumme Holz Mensch, da sind die großen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten. Da ist das, wo wir am wenigsten Bescheid wissen, also im Vergleich immer gesehen. Und genauso geht es natürlich auch den Science-Fiction-Autoren. Nur sind die insofern in einer komfortableren Lage, dass sie durchaus total veränderte Zukunftsgesellschaften beschreiben können. Dann geraten sie in die Fahrwasser, in die sehr positiven Fahrwasser der Utopie oder der Anti-Utopie und können Gegenentwürfe vorstellen, Schreckbilder oder Wunschbilder von Gesellschaften, die funktionieren können. Und das wurde auch immer wieder getan. Die sind natürlich weniger anschlussfähig an die Gegenwart als so rein die Verlängerung von technologischen Entwicklungen.
Ja, zum Stichwort der Anschlussfähigkeit an die Gegenwart stellt sich ja auch die Frage, selbst wenn man Bescheid wüsste über die Zukunft, über die Gesellschaft, über die Technologie, man kann sich zu Recht fragen, ob ein Mensch vor 100 oder 50 Jahren seinen Zeitgenossen unsere jetzige Gegenwart hätte überhaupt erklären können. Deswegen ist die Frage, wenn wir die Zukunft wüssten, könnten wir die adäquat beschreiben?
Also wenn wir uns jetzt auf die Position eines Menschen von vor 100 Jahren stellen, eines, sagen wir, deutschen Gymnasialdirektors oder so ähnlich, oder auch eines deutschen Physikers meinetwegen, und er würde lesen, was heute in der Zeitung steht oder was heute in Wissenschaftsjournalen steht, er würde schon die Hälfte der Vokabeln nicht verstehen. Wir sprechen heute eine andere Sprache als vor 100 Jahren, eine Sprache, die angereichert ist mit neuen Begriffen, ganz banalen Dingen. Azubi hätte man erklären müssen um 1900, dass damit Lehrlinge einer bestimmten Finanzierungsart gemeint sind. Und so kann man das durchdeklinieren, auch insbesondere natürlich auch durch die Technologie. Das heißt, die Sprache entwickelt sich, und schon daher haben wir ein Kommunikationsproblem, wenn es über Zukünftiges geht. Wir sprechen nicht die Sprache der Zukunft. Wir können versuchen, uns hier anzunähern. Deswegen erfinden auch viele Zukunftsforscher und mehr noch Trendforscher ständig neue Begriffe. Das sind Versuche, diese Sprache der Zukunft vorwegzunehmen, ohne sie je wirklich erreichen zu können. Manches Mal sind es auch Versuche, die Sprache bewusst zu beeinflussen und Begriffe zu setzen, um sich zu profilieren. Aber das ist jetzt nicht so interessant. Das ist eine Problem. Wir sprechen nicht die Sprache der Zukunft. Das andere Problem ist, ja, Englisch könnte man es nennen, so what. Ja, was macht man draus, wenn man es wüsste? Da gibt es eine schöne Anekdote, die aus dem Umkreis der Leute, die an den Shell-Szenarien seit den späten 60er Jahren arbeiten, vorgebracht wird. Und da sagt einer dieser Szenario-Experten, ja, stellen Sie sich vor, ich käme mit meinem Wissen des Jahres, sagen wir 1980, also aus dieser Zeit ungefähr stammt die Anekdote, ins Jahr 1920 und säße dem Bürgermeister meiner Heimatstadt Rotterdam gegenüber. Und ich könnte ihm genau erzählen, weil ich ja die Zukunft für ihn kenne, was in den nächsten Jahren auf ihn zukommt. Also, Erster Weltkrieg ist vorbei, dann kommt mal Aufschwung, dann kommt eine Weltwirtschaftskrise, schon nicht so toll. Dann bombardieren die Deutschen Rotterdam, dann wird es besetzt. Dann kommen die Alliierten und bombardieren Rotterdam, dann wird es zurückerobert. Also eine sehr unschöne Geschichte voller Tausender von Toten. So. Und jetzt der Bürgermeister von Rotterdam 1920, was kann er damit anfangen? Er kann effektiv nichts damit anfangen. Ja, vielleicht legt er sein Geld dann in der Schweiz an oder schickt seine Töchter, wenn die Zeit heran ist, auf ein Schweizer Internat. Das wären Möglichkeiten auf individueller Ebene, aber auf größerer Ebene kann er fast nicht reagieren. Also insofern ist das schon ein Problem. Wir haben also tatsächlich hier so eine Art Cassandra-Problem vorliegen. Nun kann man natürlich, wenn man solches Wissen in die richtigen Kanäle einspeist, dann könnte man schon etwas bewirken. Dieselbe Anekdote weitergedacht würde heißen, okay, ich müsste nach Deutschland gehen und versuchen, Hitler zu stoppen. Das wäre die eine Möglichkeit, wie man das angehen könnte. Ja. Also insofern, selbst wenn wir die Zukunft wüssten, hätten wir Probleme, sie zu kommunizieren und daraus Schlüsse zu ziehen. Und ein weiteres betrifft tatsächlich den Umgang oder die Kommunikation. Wie viel kann man über die Zukunft kommunizieren? Ich glaube, das war Nesbitt, der kürzlich dafür ein schönes Bild gebraucht hat. Also dieser Trendforscher, der hat gesagt, ja, wir müssen natürlich immer voranmarschieren, vor der Masse, dem Mainstream, ein Stück davor sein. Aber wenn wir uns zu weit vom Mainstream entfernen, dann können uns die Leute nicht mehr folgen. Also müssen wir sozusagen quasi immer am Rand und etwas in Extremposition bleiben, aber nicht den Kontakt verlieren. Das ist so dieses Spannungsfeld auch.
Ja, es ist schwierig, über die Zukunft zu reden. Trotzdem werden wir es gleich nochmal probieren und dann mal schauen, wie denn vielleicht wichtige Trends unserer Zukunft aussehen können. Herr Steinmüller, was glauben Sie aus Sicht des Zukunftsforschers? Welche Trends und Entwicklungen werden unser Leben bestimmen in den nächsten 10, 20, 50 Jahren?
Das sind sehr unterschiedliche Zeithorizonte. 10, 20, 50 Jahre. 10 Jahre, das ist die verlängerte Gegenwart. Da brauchen wir fast in den meisten Gebieten nur weiterzudenken, wie es bis jetzt war. 20 Jahre, da wird es interessant. Und 50 Jahre, da wird es in vielen Fällen hochgradig problematisch, weil wir uns in so viele Unwägbarkeiten hineinbewegen. Das kann man sich auch anhand von Rückblicken veranschaulichen. Vor 10 Jahren, da hatten wir Globalisierung, Internet und so weiter. Also schon ja, die Welt, wie wir sie heute kannten, nur in manchen Leistungsparametern noch nicht so ausgeprägt. Vor 20 Jahren, da sah die Welt schon noch ganz anders aus. Da gab es noch die DDR und die Sowjetunion. Und wenn wir 50 Jahre zurückgehen, ja, da wurde gerade der erste Sputnik gestartet. Also es sind riesige Unterschiede in diesen Zeitskalen. Aber für diesen mittleren Intervall 2020, da können wir schon einige gute sogenannte Megatrends benennen. Das heißt ganz langfristige, stabile, gut etablierte Entwicklungen, die dann sich eben auch eine Weile in die Zukunft extrapolieren lassen und in denen oft viel zusammengefasst ist. Wenn wir beispielsweise mit der Gesellschaft beginnen, mit der Demografie, das kann man sehr genau vorher berechnen, wie viele Menschen in 20 Jahren, ja selbst in 50 Jahren vermutlich in Deutschland leben werden. Dafür gibt es Zahlen, klare Trendaussagen und auch die Eigendynamik dieses Systems. Die Menschen, die in 20 Jahren leben werden, die sind zu großen Teilen heute schon geboren. Also insofern kann man da sehr gut an die Gegenwart anschließen. Andererseits gibt es selbst in so einem Bereich wie der Demografie Unwägbarkeiten. Man muss da nicht gleich an eine globale Epidemie denken, die Millionen dahinrafft, obwohl es auch dafür nennenswerte Wahrscheinlichkeiten gibt. Man könnte daran denken, dass, sagen wir, vornehm ausgedrückt, das Reproduktionsverhalten sich umstellt. Das heißt, dass die Deutschen wieder mehr Kinder bekommen, unter positiven äußeren Umständen. Dann müsste man natürlich die heutigen Hochrechnungen korrigieren. Also insofern haben wir auch in so einem gut etablierten Feld wie der Demografie, wo es sehr viele gute Statistiken gibt, trotzdem nennenswerte Unwägbarkeiten. Etwas anderes ist die Globalisierung. Auch hier gehen wir in der Zukunftsforschung davon aus, dass die Verbindungen über die Erde hinweg, die wirtschaftlichen Verflechtungen, finanziellen Verflechtungen, aber auch der Austausch von Menschen und Ideen in den nächsten Jahrzehnten sich eher noch verstärken wird. Mit zumeist positiven, aber auch negativen Wirkungen. Über die Globalisierungsgegner haben wir ja schon gesprochen und das, was sie kritisieren, das ist ja auch wirklich zu kritisieren. Andererseits muss man sich auch hier sagen, das ist sozusagen die Hauptentwicklung. Ich würde, sagen wir, zu 80% darauf wetten, dass die Globalisierung auch die nächsten 20 Jahre so anhält. Aber es lassen sich Umstände ausdenken, unter denen es nicht mehr so funktioniert. Sagen wir, ein großer Handelskonflikt zwischen den USA und China oder einfach ein Einbruch der Wirtschaftskraft der USA, weil beispielsweise das Konsumentenvertrauen nachlässt, die Binnennachfrage nachlässt, plötzlich klar wird, wie stark die USA verschuldet sind und schon bekommen wir ein düsteres Szenario für die gesamte Weltwirtschaft. Und dann kann man sich überlegen, wie reagieren andere Regionen, andere Länder auf so eine Wildcard? Und eine durchaus plausible Möglichkeit wäre, dass man sich dann wieder abschottet, dass man versucht, Protektionismus zu betreiben und sein eigenes Land aus dem allgemeinen Abwärtsstrudel herauszuhalten, indem wieder Zölle eingeführt werden und ähnliche Dinge. Das kann man im historischen Rückblick sogar sich ganz gut plausibel machen. Da gab es immer wieder Wellen in den letzten 200 Jahren, wo es eine voranschreitende Globalisierung, die damals meistens noch nicht so hieß, gab und wo dann wieder es zu Jahrzehnten kam, in denen diese Entwicklung gestoppt wurde, in denen wieder das Nationale oder Regionale mehr im Vordergrund stand. Also insofern findet man auch dafür Argumente.
Wie sieht es mit der Technologie aus? Weil wenn man sich zurücksieht in die 60er Jahre, in die 50er Jahre und schaut dort einige Prophezeiungen, Prognosen an, vor allen Dingen aus den USA, dann ist dort eine große Euphorie. Es gibt Studien über Autos mit Atomantrieb und alle möglichen Sachen, die heute eher amüsant, bizarr dastehen. Und wenn man mit diesem im Hinterkopf die heutigen Prophezeiungen und Hoffnungen der Gentechnik, der Nanotechnologie betrachtet, fragt man sich, was sind die atomgetriebenen Autos der Gegenwart?
Das ist eine völlig berechtigte Frage. Es gab damals Übertreibungen, zu große Erwartungen und es gibt auch heute zu große Erwartungen. Also beispielsweise, dass es uns durch Gentechnik gelingt, den Hunger auf der Welt zu beseitigen oder durch gentechnisch erzeugte Biofuels, also nachwachsende Brennstoffe, sei es auf Rapsbasis oder egal welcher Basis, Biofuels, zweite Generation, aus den Treibstoffkrisen herauszukommen. Das wäre so ein Denken, das für mich genauso wirken würde wie damals die Hoffnungen auf die Atomenergie. Andererseits muss man, wenn man hinschaut, immer bedenken, aus welcher Situation heraus wurden die damaligen Vorhersagen getroffen. Ein ganz typisches Beispiel dafür ist die bemannte Mondbasis. Nach der großen Zukunftsstudie von 1962 bis 1964 aus den USA, also der ersten großen technologischen Delphi-Studie, hätten wir im Jahr 2000 eine bemannte Mondbasis haben müssen. Heute sagt er hier das völlig unrealistisch, die haben sonst wie übertrieben. Nein, die lagen ganz genau an den Trends ihrer Zeit. Die haben gesehen, vor dem Zweiten Weltkrieg sind Raketen mal 100 Meter hoch geflogen, wenn sie überhaupt geflogen sind. Das waren ganz primitive Tests gewesen. Mit dem Zweiten Weltkrieg kam die V2. Nach dem Krieg, mit einer kurzen Verzögerung, setzte dann die Entwicklung der Raketen ein. Späte 50er Interkontinentalraketen und eben den Sputnik. Und dann im Lauf der 60er Jahre das Wettlaufen zum Mond, die Apollo-Missionen. Da konnte man natürlich dann sagen, diese Entwicklung geht so weiter. Und wenn die Entwicklung so weitergegangen wäre, nach dem Muster von 1930 bis 1970, dann wäre man um das Jahr 2000 tatsächlich auf dem Mond gewesen. Die ist also unterbrochen worden, diese Entwicklung. Und das ist für mich immer das Schwierige zu sehen, wann wird welche Entwicklung unterbrochen. Nehmen wir ein aktuelles, sehr gut verankertes Beispiel, das Mooresche Gesetz, das die Leistungssteigerung der Informationstechnologie beschreibt. Ich habe das vorhin schon erwähnt, in anderthalb Jahren die doppelte Taktrate und Rechengeschwindigkeit bei den CPUs, in anderthalb Jahren ungefähr den doppelten Speicherumfang der Speichermedien und Ähnliches gilt für die Bandbreite in der sowohl Festnetzübertragung als auch der drahtlosen Informationsübertragung. Verdopplung in anderthalb Jahren heißt, in der zehnfachen Zeit bekommt man die 2 hoch 10-fache Leistung, das ist ungefähr die 1000-fache Leistungsfähigkeit. In nochmal weiteren 15 Jahren, also in der 20-fachen Zeit, bekommt man dann die millionenfache Leistungsfähigkeit. Und davon gehen natürlich viele aus. Also wenn ich an Leute wie Marvin Minsky von der künstlichen Intelligenz oder auch Ray Kurzweil und andere denken, die sagen, ja, dann sind die Roboter klüger als wir. Die haben dann so eine Rechenleistung in ihren Chips, dass sie damit jedes biologische Gehirn, diese Wetware, übertreffen. So. Nun kann man sich fragen, lässt sich dieser Trend tatsächlich so lange weiter fortschreiben? Wenn man historisch zurückschaut, stellt man fest, dass das ein wahnsinnig gut etablierter Trend ist, der vielleicht schon 100 Jahre in die Vergangenheit reicht, mindestens aber 50 Jahre. Also spätestens seit den ersten Computern mit Röhren und Relais schreitet die Entwicklung dermaßen dramatisch schnell voran. Ja, so. Und jetzt kann man überlegen, gibt es physikalische Grenzen, die das unterbrechen könnten? Und gibt es Umwege, die uns hinter diese physikalischen Grenzen gelangen lassen? Und mein Hauptgedanke ist allerdings dabei, dass es darauf hinweist, dass heute das Problem nicht mehr in der Hardware steckt, sondern in der Software. Dass einfach die Softwareentwickler mit diesem rasanten Tempo der Hardware nicht nachkommen und die Softwarequalität notorisch schlecht bleibt und auf absehbare Zeit dann eben auch künstliche Intelligenz nicht an der Hardware, sondern vor allen Dingen an der Software scheitert.
Ja, dann sind wir schnell bei dem faszinierenden Thema der Analogie zwischen einer biologischen und einer technologischen Evolution, wo es Leute gibt, die das Wachstum der Arten oder die Evolution von der Zelle bis zum bewussten Organismus gleichsetzen mit einer Evolution der Technik und Übereinstimmungen und Unterschiede festmachen.
Also es gibt natürlich Parallelen, vergleichbare Aspekte in der biologischen und in der technischen Evolution. Die helfen uns auch, die Technikentwicklung zu beschreiben. Wie in der natürlichen Evolution baut eine Generation auf der vorhergehenden Gerätegeneration auf. Wie in der Natur finden Anpassungsphänomene statt. Wenn man so will, tatsächlich Mutation. Die Techniker, die basteln einfach noch was an dem Gerät herum und dann Selektion. Der Markt nimmt es an oder verwirft es als nicht angepasst, als not fit nach dem klassischen Darwinismus. Es gibt einen gewissen Unterschied. In der natürlichen Evolution haben wir den sexuellen Austausch. In der technischen Evolution gibt es sehr viel lockereren Austausch auch über unterschiedliche Geräteklassen, wenn wir Geräteklassen als Arten bezeichnen würden, hinweg. Also da lässt sich viel freier kombinieren, als es in der Natur ist, sozusagen auf Ebene der ganz primären Evolution der Mikroorganismen, als die Artengrenzen noch nicht definiert waren. Das gab es ja mal ganz am Anfang der Evolution. Da stehen wir quasi mit der technischen Evolution heute. Aber das Beispiel zeigt, dass man eben Parallelen ziehen kann, aber es ist wirklich nicht die gleichen Dinge sind. Und man muss natürlich auch auf die unterschiedlichen Zeitskalen dann hinweisen und darauf, dass dahinter der technischen Evolution immer noch der Mensch steht. Der nächste Aspekt, den man einwerfen kann, ist, ob es gelingen kann, die Prinzipien der natürlichen Evolution auf technische Dinge zu übertragen. Und da sind wir bei den Evolutionsstrategien, die in den 60er, 70er Jahren Ingo Rechenberg vertreten hat und die sich bis heute eigentlich ganz toll entwickelt haben und die dazu führen, dass wir heute nach biologischen Vorbildern Technik besser optimieren können. Nur das betrifft jetzt die einzelne Technik, nicht die Technik sozusagen als Technosphäre insgesamt betrachtet.
Ja, ich möchte nochmal zurückkommen zum Thema unseres Bildes von der Zukunft und wie sich das verändert. Wir haben vorhin über die 60er Jahre gesprochen. Da herrschte in weiten Bereichen ein eher positives Bild von der Zukunft. Die Mondlandung, die Beeinflussung auf die Hippie-Gesellschaft und so. Der Blick in die Zukunft war sehr positiv. Wenn man heute schaut, sieht man sehr viel eine Erwartung von Katastrophen und darin auch eine Erwartung von Katastrophen, die schicksalsschlaghaften Charakter haben, die unerwartet auf uns eintreffen. Kinofilme wie Impact, wo irgendwelche Meteoriten auf uns niederkrachen, oder die Angst vor der Pandemie, vor der Vogelgrippe, die uns alle hinwegrafft, sind alles Ängste vor dem, was wir nicht vorhersehen können. Und Sie haben selber vorhin den Begriff der Wildcard genannt, den Sie nicht geprägt, aber doch sehr prominent behandelt haben. Diese unerwarteten Dinge, die unser schönes Bild von der Zukunft durcheinander werfen können. Sind diese Ängste berechtigt? Passieren solche Dinge und welchen Einfluss haben sie?
Zum Ersten, solche Ängste haben eine gewisse Berechtigung, Wildcards passieren und sie sind vor allen Dingen für jemanden, der über die Zukunft nachdenkt, ein ganz faszinierendes Thema. Aber ich möchte zuerst auf die Wellen des Zeitgeistes zurückkommen. Wenn man näher hinschaut und eine Vielzahl von Publikationen wahrnimmt, dann differenziert sich das Bild aus. Da waren dann die 60er Jahre nicht nur technikoptimistisch, sondern da hatte man am Anfang riesige Angst davor, dass durch die Atombombenexplosionen es zu vielen Mutationen kommt und dass die Menschheit darunter leiden könnte. Da hatte man ganz große Angst davor, dass sich die Menschheit zu sehr vermehren würde. Der Begriff Bevölkerungsexplosion, Population Bomb, wurde damals von Paul Ehrlich geprägt und hat sehr viel beeinflusst. Also insofern gab es auch zu der Zeit damals Zitterpartien. Und ich glaube, dass wir heute in einem Zeitalter leben, in dem wir einen ziemlich guten Mix an positiven und negativen Zukunftsvisionen haben, hoffnungsfreudigen Erwartungen einer Zukunft und durchaus auch sehr trüben Erwartungen, sei es an die globale Erwärmung anschließend oder an soziale Entwicklungen anschließend. Wahrscheinlich ist unser Bild in Deutschland vor allen Dingen durch die Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahrzehnt ganz stark geprägt worden und düster eingefärbt worden. Und das auf eine völlig andere Weise als in den USA, wo das Bild natürlich durch schlimme große Ereignisse wie die Attacken vom 11. September beeinflusst worden ist. Aber auch hier muss man sagen, die Angst vor plötzlichen Unglücken, die gibt es schon immer. Im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit die Angst vor Kometen, die Unglück verkünden, als oben am Himmel den Sturz von Reichen ankündigen, von Königen, die vom Thron fallen, von Epidemien, Überschwemmungen und so weiter. Also es ist eine Konstante. Noch 1910, als der Halleysche Komet vorbeikam, gab es so einen leichten Anfall von Panik in Europa. Also sieht man immer wieder. Impacts, Zusammenstöße von Himmelskörpern waren in den 50er Jahren ein großes Thema. Velikovsky hat da ein Buch darüber geschrieben, also das ist ein Sachbuch auf einer nicht sehr fundierten Theorie aufbauend, das dann auch verfilmt worden ist, also in der Science Fiction sich wiedergefunden hat. When Worlds Collide hieß damals ein Buch und dann auch ein sehr schöner Film. Wenn Welten zusammenstoßen, dann geht's der Erde natürlich dreckig, wenn sie zusammenstößt. Das heißt, das ist eigentlich nichts Neues. Das ist eine Konstante in den Zukunftserwartungen, dass plötzlich aus heiterem Himmel uns etwas trifft und am Boden zerstört, dass wir wehrlos Kräften ausgeliefert sind, seien sie kosmischer Natur oder eben gesellschaftlicher Natur. Und der Begriff der Wildcards fängt natürlich solche Erwartungen mit ein, aber es sind nicht nur negative Wildcards, an die ich denke. Es ist oft leichter, negative Möglichkeiten, sich Katastrophen auszudenken, zumal wenn man auch Science-Fiction-Autor ist, da fällt einem das einfach leicht. Aber man kann sich durchaus auch positive Wildcards ausdenken. Stellen Sie sich vor, das, was Pons und Fleischmann 1988 angeblich entdeckt haben, die kalte Kernfusion, würde tatsächlich funktionieren. Es gibt ja eine ganze Serie von Konferenzen, von wissenschaftlichen Abhandlungen darüber. Man hat es nicht richtig festmachen können, also es scheint nicht zu funktionieren, eher sehr unwahrscheinlich. Aber nehmen wir einfach mal um der Spekulation willen an, dass es funktioniert. Dann hätten wir Energie quasi zum Nulltarif und ohne größere Auswirkungen auf die Umwelt. Da können wir unser gesamtes Energiesystem umstellen. Das wäre natürlich für die großen Energieversorger vielleicht nicht so toll, aber für viele andere würde es neue Möglichkeiten eröffnen. Und diese Idee können wir dann fortführen. Wenn wir beliebig viel Energie zur Verfügung hätten, dann würden all die Verheißungen, die man früher ans Atomzeitalter geknüpft hat, was ja auch Energie zum Nulltarif hieß, die würden dann wahr werden können. Das hieße, wir könnten tatsächlich in den Weltraum fliegen. Wir hätten dann nicht die Probleme mit dem Treibstoff und so weiter. Also Weltraumkolonisation stünde uns plötzlich offen. Und natürlich muss man dann als Science-Fiction-Autor auch dran denken, ja, da lassen sich bestimmt auch ganz klasse neue Waffen draus entwickeln. Also plötzlich bekommt das sehr viel Profil und man findet immer auch, das ist meine Hauptbotschaft, positive Wildcards.
Ja, das finde ich auch eine sehr gute Botschaft, weil man auch sicher das Phänomen beobachten kann, dass einem zu viel Untergangserwartung auch ein bisschen lähmen kann und ein bisschen immobil macht.
Noch schlimmer. Zu viele Untergangserwartungen werden langweilig. Und das ist etwas, was ich intellektuell nicht aushalten kann. Also wenn ich jetzt dran denke, das ZDF hat die Zukunft entdeckt und macht Serien so über das Jahr 2020 und dann natürlich Spaltung und Arbeitslosigkeit und Rentensystem zusammengebrochen, Krankenversorgung nicht mehr gewährleistet. Das wird sowas von langweilig, dass ich mir die Sachen schon gar nicht mehr anschaue.
Das ist sicher nach meiner persönlichen Einschätzung auch eine große Gefahr bei der Debatte um Global Warming, dass sich irgendwann eine Art So-What-Fatalismus einstellt, wenn man den Leuten wirklich durchsickert, dass wir die globale Erwärmung über einen sehr weiten, uns persönlich betreffenden Zeitraum hinaus nicht mehr stoppen können und wir aufhören, uns Gedanken darüber zu machen, nicht wie wir die Klimakatastrophe verhindern, sondern wie wir sie überleben. Aber das ist nur ein
Randthema. Das wäre übrigens der nächste Megatrend, über den man sprechen kann und wo man als Zukunftsforscher auf sehr viele Daten zurückgreifen kann, die globale Erwärmung. Oder populär ausgedrückt die Klimakatastrophe. Und hier zeigt sich's auch wieder, wenn man differenziert hinschaut, ergeben sich dann Optionen. Sieht man, dass noch Möglichkeiten sind. Wir werden nicht verhindern können, dass sich die Erde in einem bestimmten Maße erwärmt, sagen wir um 2 Grad. Aber wir können heute noch verhindern, dass sich die Erde um 5 Grad erwärmt. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist für manche Länder als Staat gedacht, der Unterschied von Überleben und Nicht-Überleben. Das ist der Unterschied, ob wir mit etwas mehr Flüchtlingen aus bestimmten Regionen zu rechnen haben oder ob die Menschen dort tatsächlich in Millionenheeren abwandern werden. Also insofern ist hier ein riesiger Spielraum zwischendrin und man muss eben genau hinschauen. Andererseits ist es auch schon klar, wir werden uns an die globale Erwärmung anpassen müssen. Heute schon werden Studien darüber angefertigt. Was heißt das für bestimmte Regionen innerhalb von Deutschlands? Womit müssen diese Regionen rechnen? Wie verändert sich dort nicht bloß ganz global die Temperatur, sondern das Klima, die Klimaextreme? Wie sieht es mit den Niederschlägen aus? Kommen die nur noch als Starkregen und sonst hat man Trockenheit oder ist es gleichmäßiger? Und entsprechend leiten sich dann ganz unterschiedliche Adaptionsmaßnahmen dafür ab. Also auch hier, es wird spannend, wenn man es ins Detail geht. Im globalen und großen, da ist natürlich zu befürchten, dass das allgemeine Publikum damit bald übersättigt sein wird und dass man sagt, ja, Klimakatastrophe, so what, ein paar mehr Palmen hier, die schaden mir ja nicht. Also zu so einer fatalistischen Einstellung sollten wir natürlich nicht kommen.
Die Klimaerwärmung, ist das wirklich eine Wildcard? Die trifft uns ja nicht wie ein Komet. Was könnte man den Politikern sagen, die sich jetzt hinstellen, naja, das war eine Wildcard, das ist gekommen, wer konnte das vorhersehen? Man konnte es vorhersehen. Ist es dann noch eine Wildcard?
Das war schon eine Wildcard gewesen. Und zwar Ende der 60er Jahre, als unter Zukunftsforschung zum ersten Mal darüber spekuliert wurde, ob die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre mit Erwärmung zusammenhängen könnte und wenn ja, zu wie viel Erwärmung das führt. Es war einfach noch im Bereich des wissenschaftlichen Unwissens gewesen. Heute ist das überhaupt keine Wildcard mehr, aber andererseits muss man sich schon vor Augen führen, man kann ja so einen Begriff wie Wildcard immer auf Personengruppen beziehen. Und was für manche, nicht nur für Zukunftsforscher, sondern auch für andere gut unterrichtete Leute, Banalität ist eine triviale Sache, über die man sich gar nicht mehr austauschen muss, ist für andere dann eine ganz großartige Überraschung, die plötzlich Weltbilder über den Haufen wirft. Also insofern hat für manche sicherlich die globale Erwärmung, spätestens nach dem Stern-Report, als dann die ökonomischen Folgen beschrieben worden sind, schon so ein bisschen die Funktion einer Wildcard gehabt. Eine finnische Kollegin hat es mal so formuliert, sie fragt nämlich danach, war das eine Wildcard oder einfach unsere Blindheit gegenüber existierenden Trends? Und aus der Blindheit gegenüber existierenden Trends werden die schlimmsten Wildcards und die katastrophalsten Überraschungen.
Zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Welche positivste Wildcard und welche negativste Wildcard sehen Sie für uns hier, auch speziell vielleicht in Europa oder in Deutschland?
Ja, also da würde ich eigentlich nicht so gern von Wildcard reden, denn das käme ja quasi von außen über uns. Was mir eine wünschenswerte Zukunftsentwicklung für Europa erschiene, das wäre tatsächlich ein engeres Zusammenrücken der europäischen Völker. Wir haben schon so viel. Die Europäische Union ist so eine ungeheure Erfolgsgeschichte eigentlich, so auch eine Ausnahme in der gesamten europäischen Geschichte. Das könnte, wenn man es richtig macht, ein Modell auch für andere Regionen der Welt werden. Und auch wenn ich jetzt dran denke, wir haben hier die Probleme mit der Alterung und der Anpassung der Wirtschaftsstruktur und dann kommen auch schon die Probleme mit Klima und Energie dazu. Wenn wir es hier packen, können wir Modelle setzen. Nicht so in alter kolonialistischer Manier, jetzt macht mal alle nach. Aber wir können dann zeigen, dass Wege in eine bessere Zukunft existieren. Das ist das Positivste, was ich für Europa sehe. Und spiegelbildlich dazu kann man sich natürlich sagen, weiteres politisches Hickhack, noch stärkere Aufflammen von Regionalismen, lokalen Patriotismen und wieder Aufflammen von nationalen Überzeugungen. Das ist alles noch nicht tot. Das ist alles noch in uns angelegt. Und was wir am wenigsten brauchen könnten, wäre ein Gegeneinander in Europa, zumal in Zeiten, in denen es dann vielleicht wieder mal ökonomisch nicht so toll läuft.
Ja, Karl-Heinz Steinmüller, vielen Dank.
Gern geschehen.